Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend, guten Tag, liebe Leute, wir sind wieder da. Wir sind auf Sendung. Es gibt die, ja, wieder mal eine Jubiläumssendung, die 20. Sendung bereits, die 20. Ausgabe von der Jets Football Show mit Butch und Udo. Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste an den Geräten. Wie immer, ihr wisst das schon, ihr kennt das, ich bin nicht alleine. Es ist noch jemand, in Mühldorf, der Last Man Standing. Der Meister der Himmelsleiter, Udo. Hallo Udo, wie ist es? Was macht das Leben?
Butschikowski, ja, alles
Hey.
gut. Ich habe jetzt die schwere Nebenwirkung meiner Erstimpfung überstanden.
Ja,
Also
genau.
eigentlich habe ich ja nichts gemerkt. Das war alles sehr easy und sehr erfreulich, dass ich jetzt einen Impftermin hatte. Ich
Wie
habe
viel haben
allerdings.
Sie hier denn gespritzt? Das muss doch ein Eimer gewesen sein.
Ja, ich war im Kölner Zoo im Elefantenhaus zum
Ach ja,
für,
genau,
zur
super.
Impfung.
Ja. Jo.
Ja, ansonsten Löw alles halt.
Das
Ja,
stimmt.
Butch, dann werde ich dich erstmal auch mal ordentlich begrüßen, bevor wir hier loslegen, ne? Das ist ja schon.
Korrekt.
Ich begrüße den in jungen Jahren höchst erfolgreichen Milf Hunter. Den Mann, der die Inzidenz in der Wurstküche abschmecken kann. Jetzt auch in der Politik fordert er, von mir aus übrigens zu Recht, den doppelt gesalzenen dieselben Rechte zu geben wie den zweifach Geimpften. Der Mann, der dank seiner aerodynamischen Frisur einen besseren CW-Wert hat als ein tiefgelegter Dreier BMW. Der Mann aus dem Landadel derer von Pohl aus Bad Mondorf. Stefan Butsch-Pohl.
Udo, vielen Dank. Ja, da hast du aber heute noch ein bisschen länger überlegt als sonst, aber ja, hervorragende Worte. Natürlich absolut zutreffend. Udo, neue Frisur sehe ich, Sommerfrisur, hatte ich schon
Sommerschnitt,
bemerkt.
die
Ja,
Frisur ist gar nicht so
Sommerschnitt.
geändert, aber der
Ja.
Nikolausbart ist weg. Ich sehe jetzt nicht mehr aus wie der
Ja.
Weihnachtsmann, ich habe jetzt einen Sommerschnitt. Ich habe auch jetzt, nachdem ich am Kopf gefroren habe nach dem Lockdown, habe ich jetzt am Kinn gefroren halt. Aber es macht mich mindestens 5 Jahre jünger, habe ich mir von vielen
Mindestens, ja,
Mädels
genau.
erzählen lassen halt, ja.
Ja, die haben gelogen.
Ja, aber nett
So.
gelogen, nimmt man ja gerne. Butsch!
Ja, wir nehmen noch einen mit hier rein, herein in die Talkrunde, und zwar mit einem ähnlich netten, hübschen Bart versehen mittlerweile. darf ich begrüßen, diesmal nicht eine Schaltung nach in die Staaten zum Bill Singer, wie das mal war in den letzten Sendungen, sondern auf die Insel nach Mallorca sind wir heute sozusagen gereist und begrüßen hier ganz herzlich unseren ehemaligen Mitspieler, den Alex Jolik. Hallo Alex, grüß
Moin
dich.
Moin nach Bonn.
Moin, moin.
Zu meinen alten
Alex,
Ecken. Ja?
altes Haus.
Genau.
Du lachst hier so
Ja.
entspannt. Von wo nochmal genau? Wo sitzt du nochmal genau jetzt?
Auf Mallorca,
Ach
direkt
du
in
Sack,
Palma
ey.
am Wasser.
In Palma am Wasser. Es könnte schlimmer sein, selbst im Rheinland halt, ne?
Ja.
Ja, liebe Zuhörer, wir hatten gerade in der Tat das Vergnügen, der Alex hat kurz die Kamera gedreht und wir konnten durch das Fenster über die Terrasse auf das Meer schauen. Sehr angenehm, aber auch hier bei uns war es natürlich heute nahezu sommerlich. Naja, nicht ganz. Ja, Alex, schön, dass du bei uns bist. Wir werden ein bisschen erzählen über damals, über heute. Fangen wir einfach mal, würde ich vorschlagen, mit dem Heute an. Viele werden dich kennen, natürlich von diesem neuen Format damals. Ich glaube, das war so das Erste, wo man dann sagte, das ist ein Format, überhaupt vom Begriff her. Ich weiß noch, ich war damals im Wohnzimmer am Tapezieren, auf einmal leuchtet mir die Birne vom Alex da entgegen und das war natürlich Big Brother, erste Staffel, ja. Kannst du vielleicht kurz umreißen, beziehungsweise sagst uns einfach, was machst du jetzt so? Erzähl mal, was du heutzutage so erlebst den Tag über. Du bist jetzt nach Mallorca gezogen, noch nicht so lange, glaube ich, ne? Lass mal einfach ein bisschen in dein Leben schnuppern.
Ja, also wir sind im August letzten Jahres nach Mallorca gezogen, nachdem das Leben sich ja überall geändert hat. Und wir waren eigentlich auch der Meinung, dass wir haben in Düsseldorf gewohnt vorher noch und hatten da ein Atelier und eine Wohnung und wollten uns eigentlich was suchen, was eben mehr Atelier ist und weniger Wohnung. Und dann kam eben dieses Thema, was wir alle haben, was wir nicht ansprechen wollen.
Alex hat die Regel Nummer 1 direkt schon gut verstanden. Jawohl, aber wir kriegen dich noch.
Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt Lust auf und was nach was Neuem umsehen, dann machen wir den Schritt, den wir eigentlich erst in 5 Jahren geplant haben, direkt ziehen nach Mallorca. Und jetzt leben wir hier auf Mallorca, haben ein großes Atelier. Meine Frau fotografiert, macht People-Fotografie. Ich mache Fotografie im Allgemeinen und in erster Linie aber Kunst und Male. Bin noch nebenbei Markenbotschafter für BMW Motorrad. Und wir haben auch einen Kontrakt mit Mini, mit Alex Art. Und ja, so leben wir hier auf der Insel, arbeiten viel, bewegen uns zum Glück auch sehr viel an der frischen Luft, machen Sport. Und ja.
Was für Sport machst du jetzt, Alex? Was macht ihr da?
Ja, unterschiedlich. Also ich fahre zum Beispiel Fahrrad, gehe ins Stand-Up-Paddeln. Seit neuestem haben wir einen Kajak. Haben wir alles direkt vor der Nase. Und fahre meine Motorradtouren, mache ich hier auf der Insel. Machen eben auch viele wirklich mit Fotografie. Und Inline-Skaten zum Beispiel, Golf spielen. Fliege morgen, übermorgen fliegen wir auf die Kanaren nach Fuerteventura für eine Woche golfen, Celebrity Golf Camp heißt das, für den RTL Spendenmarathon.
Ja. Haben die dich da eingeladen, bevor die wussten, dass du bei uns im Podcast sitzt, oder erst danach bei diesem
Hobbygolfen? Erst danach haben sie das gehört und haben die gedacht, komm, den Typen müssen wir einladen.
Naja, der einzige Grund, weshalb Madonna und Mick Jagger noch nicht bei unserem Podcast saßen, ist, dass sie nicht Football gespielt haben für die Jets, sonst wären die auch schon da gewesen.
Ja, logisch.
Ja, wunderbar. Deine Frau Britz, die ist schon länger auf Mallorca irgendwie verankert. Die hat auch irgendwie beruflich etwas auf Mallorca dann schon aufgebaut. Ne? Irgendwas mit Häusern, ja, meine Frau,
die irgendwie hat, sowas. Ne? Die hat 14 Jahre hier gelebt, auch fest auf der Insel. Hat damals auch eine Firma aufgebaut, hatte ein Landhotel, daraus entwickelte sich Fincas for You. Und ist aber seit 18 aus der Firma raus. Und ja, und jetzt sind wir quasi, nachdem sie jetzt weitere 8 Jahre oder 9 Jahre fast in Deutschland war, ja, 7,5 Jahre, und wir ja verheiratet sind und seit 10 Jahren zusammen und 9 Jahre fast verheiratet, haben wir eben dann wieder den Schritt nach Mallorca gemacht. Und ich bin ja froh. Wie bitte? Ich bin nur Mallorca, sagt sie. Wir können nur Mallorca, nee. Also ich bin ja auf Mallorca auch viele Jahre hier schon auch Ende der 80er im Urlaub gewesen mit Freunden. Und wir waren der Insel sowieso, wir beide auch schon verbunden. Wir hatten so ein Sommerhäuschen im Südosten. Ja, und jetzt sind wir eben hier in Palma, weil wir uns gesagt haben, wenn wir nach Mallorca ziehen das nächste Mal, dann müssen wir irgendwo in die Stadt, also stadtnah sein. Weil auf dem Land ist das im Winter dann zwar sehr schön, aber auf Dauer dann doch ein bisschen einsam. Und die Stadt Palma bietet so viel und es ist ein Traum.
Ja, der ist toll. Ja. Ja. Ich war ja auch schon ein paar Mal da. Ich erinnere mich da an diverse Urlaube mit Dirk Schneider und Klaus Zettelmeier. Da muss ich direkt mal erzählen, der Klaus läuft wahrscheinlich wieder rot an halt. Da sind wir damals mit einem geliehenen Käfer Cabrio gewesen halt, und hatten immer einen Heidenspaß, abends durch Arenal zu fahren. Und dann haben wir immer noch die Lenkketten raufgemacht an den Engländer-Pubs vorbei, wo die rot verbrannten saßen. Und ich hatte immer besoffen im Kopf einen tierischen Spaß dabei, nur Suck the UK zu rufen halt. Und die Engländer, da gebe ich aufzuregen, bis der Klaus dann irgendwann mal den Motor abgestellt hat nach dem Brüll. Und ich sage, mach den Motor an! Die kam tatsächlich dann aus den Pubs raus halt. Aber Klaus hat den Motor wieder gestartet bekommen, wir konnten weiterfahren. Alex,
wie man ihn kennt.
Ja, das war so ein bisschen Danger Seeker, war auch früher meins halt, ja. Alex, wir beide sind ja fast im selben Dörfchen, oder fast, wir sind im selben Dörfchen groß geworden. Meine erste Berührung mit Football war tatsächlich in Güdinghofen. Da warst du für mich so ein kleiner Mick Jagger. Ich war irgendwie, keine Ahnung, ich war so 16 oder so, du warst ein bisschen ein paar Jährchen älter und da liefst du wie Mick Jagger in der Footballhose und eine Pads rum, humpelst du den Berg hoch nach dem Spiel. Wie lang oder wann hast du angefangen mit Football?
Oh Mann, war das 81, 82? Das war die erste Football-Saison damals. In der Rückrunde habe ich angefangen. Es ging ja eigentlich so los, ich war ja vorher im Internat im Odenwald. Und Stefan Reuter, der auch damals gespielt hat, Ich war ja mein Kumpel und im Internat war es ja so, dass ich einen Mitschüler bekam, der aus Darmstadt kam, der irgendwie da in der, der Vater war wohl irgendwie mit der Base beschäftigt, da mit irgendeiner amerikanischen Base. Und er war da Schüler und spielte dort Football und kam dann mit einer Football-Ausrüstung zu uns ins Internat, die er eben als kleiner Recke auch mal getragen hat und dort gespielt hat. Da fingen wir an, Football zu spielen, aber ohne Ausrüstung. Den Platz. Also wir haben uns richtig eingegeben, es hat auch richtig gescheppert und ich fand das einfach so geil, obwohl ich mit Sport so gar nichts am Hut hatte. Ich habe Schach gespielt, ja, und Sport ging mir eigentlich am Arsch vorbei. Also
ach nee.
Hat mich so null interessiert, bis dieses Thema Football kam und dann bin ich irgendwann bei Stefan Reuter gewesen und war bei ihm zu Hause. Dann sagte Stefan so, Alex, geh du mal unten an den Esstisch, ich komme gleich. Ich so, was willst du von mir? Weil ich von meinem Football-Erlebnis ohne Ausrüstung erzählt habe. Dann bin ich runtergegangen bei ihm und dann kam er irgendwann eine Viertelstunde später runter in der Football-Ausrüstung. Ich so, was soll das denn jetzt? Was ist denn hier los? Weil er war kurz vorher eben bei den Jets eingestiegen. Da sage ich, nee, gibt es hier einen Football-Verein? Ja. Da sage ich, alles klar. Da habe ich mir Geld zusammengekratzt, gepumpt und habe mir meine Football-Ausrüstung gekauft und habe direkt auch angefangen. Als Spargel-Tarzan, 1,90 bei 63 Kilo.
Ja, ich sag mal, 1,90 bist du heute auch noch ungefähr, ne? Ja. Aber, ja. Aber dann doch ein bisschen muskulärer.
Ja. Ja, gut. Ja, damals bei der Zeit habe ich ja trainiert wie ein Depp, weil ich sah ja so bescheuert aus mit meinen Spargelbeinen und meinen Pads auf den Oberschenkeln, die breiter waren als die Oberschenkel. Das sah so dämlich aus, da musste ich trainieren. Und ich weiß noch, wir haben ja bis zu 7 Tage die Woche trainiert.
Auch nicht schlecht, ja. Wie hat sich deine Karriere dann weitergestaltet? Du warst lange mit dabei. Also wir beide haben ja auch zusammengespielt. Ich habe ja erstmal ein paar Jahre Offense gespielt. Dann bin ich erst in die Defense gegangen. Da warst du immer noch mit dabei. Und dann haben wir noch einige Jahre zusammengespielt. Wie lange ging deine Karriere bei den Jets?
Bis 95 ging meine Karriere bei den Jets. Und das ging, hörte auch nur deshalb auf, weil ich kam von Mallorca zurück. War samstagsabends zurück, hatte sonntags das Spiel. Hatte mich wohl nicht gut genug aufgewärmt. Und als ich ein Deception gemacht habe, habe ich dann einen Tackle bekommen. Und dabei ist mir das Band gerissen. Da war Marcel noch Trainer schon in Dresden. Okay. Und da bin ich zu ihm und habe gesagt, du, ich muss mir mein Bein tapen lassen. Habe also gemerkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, mein linkes Knie. Und habe ich mir das tapen lassen, dann stand ich neben ihm und habe gesagt, jetzt will ich wieder auf den Platz, weil der Typ, der mich getackelt hat, der kriegt das mal so richtig ein. Der kriegt mal so richtig ein. Dann sagte Marcel, nee, Junge, mach mal, lauf mal ein paar Achten. Dann habe ich die Achten gelaufen hinter ihm und da sagte ich, oh shit, also da ist wirklich, das Knie ist instabil, das geht nicht. Ja. Und da sagte Marcel, knicken. Ja, und da war ich dann eben nachts zu Hause. Da hatte ich ja diese schöne Wohnung da in Püdinghofen hinten raus. Beim De Graaf hieß der noch. Ne?
Ja, genau. Ja. Ich erinnere mich.
Und habe eine Höllennacht hinter mich gebracht und bin dann am nächsten Morgen ins Krankenhaus. Und da sagten die, ja, das Band ist gerissen, das Innenband ist also direkt unten am Schienbein irgendwie abgerissen und das muss operiert werden. Da haben die mich operiert, da haben die mir 6 Wochen einen Gips gegeben, der von, also erstmal das ganze Knie aufgeschnitten, dann das Band wieder fixiert mit einer Schraube unten. Und dann hatte ich so einen 6 Wochen langen Gips, der ging von Knöchel bis Hintern, also so ein, da ging nichts 6 Wochen lang. Dann habe ich nach dieser OP, nach diesen 6 Wochen, habe ich dann angefangen wieder zu trainieren. Habe dann Aerobic und all so einen Scheiß gemacht, damit ich ja wieder so ein bisschen in Fahrt bekomme und in Bewegung. Und dann weiß ich noch, hatte ich das erste Training in Troisdorf noch und zack, waren dann die Kreuzbänder durch, Meniskus und Knorpel im Knie, im gleichen Knie.
Also nein, wenn schon scheiße damit Schwung, ne, dann machen wir das sicher. So, ne?
Da habe ich gesagt, okay, jetzt bekam ich auch langsam Stress mit Wilfried, weil ich ja nicht die ganze Zeit war hier nur einer verletzt wegen Football. Und ja gut, da musste ich leider meinen Lieblingssport aufgeben, weil das zu einem richtigen Problem kam.
Aber du warst ja dann doch noch mal einige Zeit später auf dem Feld.
Ja, das war aber nur noch zum Gag, obwohl ich dann direkt wieder mit dabei war.
Ja,
Irgendwann
also
2000.
ich habe noch nie so viele Zahnspangen im Ackerstadion gesehen wie an dem Tag hier. Also
Genau, der Tag der Zahnspange. Ja,
also
das
für.
war dann die Zeit nach Big Brother. Ne? Genau, da hat man den Alex abgeholt vom Container und ich glaube, direkt im nächsten Spiel gegen, ich glaube, Gelsenkirchen erinnere ich mich noch. Ne? Da haben wir gesagt, Alex, komm, mach ein Spielzug oder so. Und das kam dann durch die Presse und dann war da gute Kasse. Ne? Aber alles nur so 12, 13-Jährige. Ne? Ich meine,
Zahnspangen. Was?
war ja nichts. Als ich auf der Bühne war, waren es ja auch 15.000 Kids, die irgendwie geschrien
Ja, genau.
haben. Aber das war schon eine
Ja.
ganz schön nette Aktion für dich. Du hattest ja, glaube ich, nach Big Brother dann echt mal einen vollen Terminkalender, ne? Da.
War richtig voll, ja, da lief so einiges. Also da habe ich
Ja.
sogar mit einem Freund, der Pilot war, nachher so ein Privatflugzeug, also der so eine zweipropellige besorgt, damit wir die Termine in Deutschland abfliegen konnten, damit wir so viel Kohle wie möglich in der Zeit verdienen durften konnten.
Ich erinnere mich tatsächlich auch noch an dein Gesicht, wie du aus dem Container rauskamst und wir standen da und du gedacht hast, was ist das dann? Ne? Das hattest du nicht erwartet, wie du da rauskamst,
Habe ich
ne?
nicht erwartet und das hat mich berührt, würde ich mal sagen.
Ja,
Herrlich.
also selbst
Sehr
der doch
gut.
so schillernde und doch immer ziemlich coole Alex war da in dem Moment, boah, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja. Das war einfach nur so, boah.
Ja.
Ja, war geil. War eine geile Aktion.
Ja, kleine Anmerkung der Redaktion für alle, die das nicht wissen. Ne? Also nicht jeder weiß ja, wie das dann so zwischen Football und Big Brother Container gelaufen ist. Du hast sehr viele Jahre dann zusammen mit dem gerade genannten Wilfried mehrere Gaststätten und Lokale geleitet in Bonn. Und da ging es, glaube ich, dann um die Rheinlust, die immer noch in der Hand von Wilfried ist, wo du einfach gleichsamer Kompagnon warst. Ne? Und deswegen,
Da
ja.
bin ich groß
Wir
geworden
sind,
in den Läden vom Alex
ja.
hier zwischen Kaiserkaffee Falle und Rheinlust halt. Da habe ich meine sexuelle Reife, meine oder
Ja,
was ich meine Promille und sonst was, Promille-Ehrung und sonst was, also halt in diesen Läden halt. Das war ein Bermuda-Dreieck damals, ja. Und Alex war der schillernde Boss oben drüber halt. Da habe ich noch von Harley geträumt, da fuhr der schon Harley halt. Das war schon alles sehr cool damals halt. Und das waren noch andere Zeiten, da war eine Harley mal so richtig exklusiv. Also heute ist es ja schon eher fast ein Massenprodukt, aber
Ja,
damals
da war das,
natürlich.
also ich war der Einzige, der mit dem Sakko ins Kaiser-Café fuhr mit der Harley, während alle anderen nur guckten.
Ich kann mich auch erinnern, dass die Harley zwar nicht so richtig zuverlässig lief, aber sie sah schick aus. Ne? Die war auch ständig hinüber, glaube ich. Aber die war völlig verbastelt, ne? Aber sie sah geil aus, auf jeden Fall.
Ich hatte nachher drei Stück und alle drei habe ich irgendwann verkauft, weil ich und habe so zum Auftragmaurer gesagt, unser Harley-Händler später in Bonn und habe dann gesagt, weißt du was, verkauft den Scheiß. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, komm, jetzt kommt eine neue Fatboy raus, wurde ja gerade neu entwickelt. Da, nee, weißt du, ich habe keinen Bock. Ich komme nicht von hier bis zu mir nach Hause fahren, ohne dass irgendwas abfällt. Nee, danke, will ich nicht mehr.
Ich
Heute
habe
ist alles anders.
ja tatsächlich, ich war 30 oder 32, hatte ich meine erste Harley und solange die Original war, lief die super. Aber als ich dann anfing, die hübscher zu machen, halt, danach da spritzte das Benzin und so Vergaser auf die Hose und das weiß ich alles. Also die sind dann eigentlich nur zum Angucken da, wenn man da anfängt zu basteln. Aber zurück zum Football, Alex. Wir wären ja nicht ein Football-Podcast der Jets, wenn wir nicht auch so ein paar Anekdötchen mal hören wollten von dir. Was hast du denn für Erinnerungen an so ja, Highlights deiner Karriere? Wo konntest du.
Mann. Also erstmal, meine Erinnerung ist immer, dass ich, nachdem ich aufgehört habe, nie wieder ein Footballspiel mehr angucken konnte, weil es mir echt das Herz zerrissen hat.
Ah.
Ja? Also für mich war das die allergeilste Zeit überhaupt. Buccaneer, wie hießen die in Amerika? Da war ich nochmal bei einem Original, also Footballspiel eingeladen, bei Miami. Egal.
Miami Dolphins und
Einmal habe ich Miami Dolphins.
Tampa
Tampa
Bay
Bay
Buccaneers.
Buccaneers, genau. Bei den Tampa Bay Buccaneers war ich. Und da durfte ich sogar, okay, da bin ich dann hingegangen, habe es mir auch wirklich angeguckt. Und da tat es nicht so weh, weil ich wusste, das ist eine ganz andere Klasse, eine Liga. Und da gehöre ich nicht rein. Und da durfte ich sogar in die Umkleide, in die Sprecherkabine. Da war ich überall drin und war auf dem Platz sogar am Feld. da ging das. Aber alles, was in Deutschland so passiert an Football, konnte ich mir echt nicht anschauen, weil es mir echt wirklich das Herz zerrissen hat und ich meinen Sport echt vermisst habe. Und Highlights gab es ohne Ende. Es war eigentlich jedes Spiel, jeder, ich weiß nicht, ich habe ja noch Gitarren ohne Filter geraucht zu der Zeit. Und egal wann.
Ach, ja.
Und der Präsident kam ja noch immer irgendwie in der Halftime zu mir und sagte, ey Alex, willst du Kaffee? Ja, sag ich, Kaffee nehme ich. Kaffee. Darf keiner sehen, ne? Alles gut. Aber bring mir einen Kaffee, cool. Also wir haben so gelacht auch. Ich meine, egal ob wir auf dem Platz waren oder nicht, wir den Arsch voll bekommen haben oder den Arsch den anderen voll gemacht haben oder sie vermöbelt haben. Es war immer eine gute, geile Zeit, in der wir echt gelacht haben. Und egal was es war, ob ich mir den Corvette gemietet habe, damit wir dann fahren, Butsch, ne?
Das erzählen wir gleich nochmal ausführlich. Das war besonders, ja.
Also ich kann mich direkt an mehrere Geschichten mit dir erinnern, Alex, um da dir ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Unter anderem an einen, ich glaube tatsächlich, der war nicht ganz 100, aber es war, glaube ich, so ein 85 Yards Interception Return. Das war auch schon später in der Karriere, das muss so kurz vor Abdanken gewesen sein, wo ich echt Angst hatte, dass du noch ein bisschen die Endzone schaffst halt, weil da flogen die Gitarren dir schon aus der Lunge raus, aber du hast ein bisschen die Endzone geschafft, aber du konntest danach nicht so richtig jubeln halt, weil
und dann musste ich wieder auf den Platz, weil irgendwas wieder war. Ich kam überhaupt nicht mehr weg.
Ich hab heute noch versucht rauszukriegen. Ich war also auf jeden Fall der Meinung, also klar, diesen Clubrekord hast oder hattest du ganz viele Jahre.
Aber der Ligarekord war das.
Ja, klar. Ja, auch das, ne? Ich glaube, das waren 80 Yards oder 90.
Nein. Ich stand eigentlich mit einem Fuß schon in der Endzone. Normalerweise hätte ich den gar nicht nehmen dürfen. Ja. Aber ich habe ihn genommen und bin dann gern zu Scheiß wieder zurückgerannt. Und habe es wirklich geschafft, in die gegnerische Endzone zu kommen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. mit dem Risiko natürlich, dass ich auch nach den ersten 10 Yards hätte getackelt werden können. Und dann hätten wir eben doof ausgesehen. Ja? Hätte ich ihn einfach fallen lassen, hätten wir auf jeden Fall die 20 Yards sicher gehabt. Nur von der 20-Yard-Line aus die Offense spielen zu lassen. Aber ich habe irgendwie gedacht, nee, ich mache das jetzt mal. Und war halt ja eh. Aber für einen Raucher mit Gitarren war das.
Ich weiß nicht,
man ob wird, du. Ja, man wird ich natürlich noch, auch. Entschuldigung.
Ja.
Natürlich. Ja, Ruhe jetzt.
Was ist so?
Udo. Man wird natürlich auch getragen vom Publikum. Ich glaube, es war im Agger-Stadion.
Ja.
Und ich glaube, du bist an der Teamseite der Jets, das heißt auf der Tribünenseite der Linie entlang, der Außenlinie.
Auch das ist richtig, so, kann ich auch daran erinnern.
Wenn auch nur, ich weiß es nicht, 100 oder 300 oder 600 Zuschauer, da haben natürlich alle sind ausgerastet, wie verrückt, und das trägt natürlich ein. Ne?
Ja, natürlich. Wir hatten immer ein geiles Publikum.
Ja, also ich habe nochmal recherchiert, das ist natürlich immer noch der aktuelle Vereinsrekord, und das ist jetzt eben schon fast 30 Jahre her, das ist schon Knaller. es gibt jemand, der hat dann auch 3 Interceptions in einem Spiel. Da werde ich jetzt mal drauf kommen. Ich glaube, du bist hinter dem Zettelmeier auch derjenige, der die meisten Interceptions aus der Luft gefangen hat. Ne? Also ich glaube, da bist du auch irgendwo im Bereich der 40 Stück.
One-Hand-Catch.
Ja, gut. Du warst ja immer ein bisschen größer und dann noch mit deinem langen...
Hattest du einige Spitznamen, wie Hollywood. An Hollywood kann ich mich auch noch gut erinnern. Halt, ja. Genau. Mich würde mal interessieren, Alex, halt, wie es dein Gedächtnis noch so tut. Erinnerst du dich noch an das Düsseldorf-Panther-Spiel?
Ja, natürlich. Also als ich Quarterback war, oder welches meinst
du? Nee, ich meine das, wo du mal so eins auf den Schädel bekommen hast.
Ach so, ja, wo ich dann nicht mehr wusste, wie ich auf die Parkbank gekommen bin.
Ja, ganz genau. Da hast du wirklich uns angeguckt, this person is temporarily not available, halt. Und du wieder, ich hier fällt, nein, du gehst, ich glaube, der Marcel hat dich dann, nee, du gehst nicht wieder aufs Feld, du gehst duschen. Ja, okay. Drehst dich rum, gehst, drehst dich wieder rum, wo sind die Duschen? Die hatte man also wirklich die letzten 2 Stunden komplett gelöscht. Du wusstest noch nicht mehr, wo wir gespielt haben, wo die scheiß Duschen sind. Wir haben dich tatsächlich dann zu der Dusche geführt.
Daran erinnere ich mich auch noch. Oder waren das nicht die Crocs oder waren das die
Nee,
Crocs?
das war Düsseldorf halt. Ich habe zufällig mir drei Anekdoten aufgeschrieben, die ich mich mit dir erinnere. Und das war jedes Mal Düsseldorf. Ja. Das
Oh.
andere Mal hast du recht, das war das, wo du Quarterback gespielt hast und du den Ball bekommen hast und da hingen schon drei Panther am
Ich habe auf den
Fraß.
Kleinen einfach gedacht, ey, weißt du was, die hole ich den Arsch. Lass den da hinten verhungern.
Das sah schon ziemlich witzig aus, wie diese 1,90 Meter dann immer so vielen halt mit vielen schwarzen Punkten an die. Aber
Nee, das war
die.
schon, ich meine, aber das, ich meine, Quarterback war ja nie so mein Thema. Das war ja immer ein Thema von uns, wenn wir der Offense den Arsch voll gegeben haben. Weil wenn die Offense, wenn wir Flag Football gespielt haben mit Offense, spielt ja die Offense immer gegen uns und wir gegen die Offense. Defense gegen Offense. Und wir als Defense-Spieler, da habe ich ja Quarterback gemacht meistens, da haben wir denen immer so die Hucke voll gegeben, dass ich irgendwann mal eben zum Backup-Quarterback wurde. Aber das war eben nie so mein Ding eigentlich so richtig. Also erstmal haben die Jungs natürlich alles durchgelassen, weil sie dachten, nee, komm, der kann mal ruhig einen verbraten bekommen da hinten.
Ja, der hat immer schon eine große Fresse, der kann jetzt mal entnehmen, halt, genau.
Aber wir haben so gelacht, das war immer geil. Das war immer geil.
Dann
Ja,
komme ich noch zu
eine
einer zweiten Anekdote, halt die Schnauze, Butsch, jetzt bin ich dran. Da leite ich mal locker dazu über, halt. Ja, der Alex hatte ja auch immer ein ziemlich loses Mundwerk auf dem Feld, und aber nicht nur auf dem Feld, sondern auch mal neben dem
Oh.
Feld.
Ja.
Auf dem
Man
Feld
nennt
kommen wir
das
gleich, da kommt der Butsch dazu.
Trash Talk.
Crash Talk, aber der konnte das sogar nach dem Spiel neben dem Feld. Ich erinnere mich an eine Szene auch wieder in Düsseldorf. Da standen wir in der Frittenbude. So, Alex hat sich in der Fritten bestellt, typische Sportlernahrung, schöne Fritten mit ertränkt in Ketchup und Asti, schön manierlich. Da kam einer von den Düsseldorfer Linespielern an. Ich weiß nicht, ob die Line O-Line ist, auch eigentlich total egal. Er brüllt, ey, eine Bombe ist! Alex guckt ihn an. Bitte. Und er rief so, was? Bitte. Das sagt man so hier in Deutschland. Der Typ hatte vollkommen die Fresse gestopft bekommen, war ein dermaßen bepacktes Muskelpaket, der wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Ne? Aber diese kleinen Spitzen konnte Alex auch auf dem Feld verteidigen, Butsch, oder?
Ich glaube ja, ich habe ja eine ganz lange Zeit neben dem Alex gespielt, ja, als Strong Safety, und Alex war dahinter als Free Safety, und da kam dann immer mal so ein Alex von hinten aus da so reingedengelt und machte dann den finalen Tackle. Und mir ist dann so oft aufgefallen, und Alex, das war ja bestimmt so, ne? Der Alex ist immer ganz geschickt aufgestanden und hat dann dem Gegner nochmal mit dem Knie so irgendwie ein bisschen einen mitgegeben, so ganz unauffällig, ne? Und da sagte mir, Alex, hör auf, ne? Aber so, das war eben alles. Es ist ja auch, ne? Defense ist dann eben auch Emotionen ja. Da geht es ein bisschen härter zur Sache, und dann Aggression eben ist
Also
dann
ich
raus.
kenne keinen, außer dem Alex, und der Klaus war nicht so weit dahinter, gebe ich jetzt mal zu, halt, ne? Aber
Ja.
die Gegner so zur Weißglut bringen konnten. Halt. Alex, ich erinnere mich an dieses You go nowhere, nachdem er unseren schwarzen Running Back zu Boden gebracht hatte. Der Typ das Weiße in den Augen hinterm Alex her wollte halt. Aber Alex war dann immer cool, also wenn einer das Foul kassiert hat, war das der Gegner, nicht der Alex. Alex
Ja,
hat immer
genau.
den
Ja.
schönen Spruch gedrückt und hat dann das Revanche voll, hat er gekriegt halt. Ne?
War
Schon
schon
gut halt, ja.
geil. Ich werde mich auch nicht, ich werde eins nicht vergessen. Da waren ja immer nachher, als wir in der zweiten Liga waren, war ja immer ein Verein vor uns. Also
Richtig,
Platz
ja.
1, wir auf 2. Und wir wollten auch immer tunlichst zusehen, dass wir auf 2 bleiben, damit wir nicht aufsteigen müssen.
Na, du
Und
warst.
dann gab es dann irgendwann diese Pokalspiele. Und dann trafen wir auf einen von diesen, also der Nummer 1, ja, die dann aufsteigen sollte. Und im Pokalspiel haben wir die dann nass gemacht. Ich weiß nicht, ich kam zu spät, ich weiß gar nicht mehr, welcher Verein das war. Auf jeden Fall hatte dieser Verein sich schon komplett gewandelt. Ich kam in die Kabine rein, also in die Umkleide, und mir kamen nur noch Trümmer entgegen. Also solche Typen, solche Hünen. Und ich dachte, ja, was ist denn das jetzt? Der Verein war doch gar nicht so, ne? Hat mich schon richtig eingekauft für dieses Pokalspiel. Und da dachte ich, oh, das ist mir der Behalter jetzt heute. Okay, alles klar. Dann waren wir draußen auf dem Platz und da gab es einen Receiver, der war ziemlich klein und der stand auch immer frei. Bin ich irgendwann zum Huddle zurück an dem vorbeigegangen, habe ihm gesagt: Ey Junge, du musst bei deinem Quarterback sagen, du stehst immer frei. Ich verstehe das, wieso kriegst du das? Da sagte er: Und im nächsten Spielzug bekam er den Ball, ich mache den Interception, er fällt hin und dann halte ich den Ball hin und sage, ach, der war für dich, schade.
Das war Alex, wie er gelebt hat. Sehr schön.
Ja, ich habe auch noch eine Geschichte, die du gerade schon erwähnt hast, Alex. Und ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Es war so, wir sind also nach Bremen gefahren. Ich bin recht sicher, es war Bremen. Buccaneers hießen die damals und haben, glaube ich, auch 22-20 gewonnen. Ich meine, also einmal haben wir da 22. Ich glaube, es war ein ganz nettes Spielchen. Wir sind dann nicht mit dem Mannschaftsbus hingefahren.
Also ihr zwei nicht?
Wir zwei nicht.
Wir anderen schon.
Weil der Alex hatte dann gastronomisch dann eben Rhein im Flammen zu bedienen. Ja, damals mit der Gastronomie. Rhein im Flammen, große Party, viel zu tun. Wollte dann eben nicht erst Mitternacht zu Hause sein. Ich betone, er wollte nicht Mitternacht erst zu Hause sein. Und ich musste eben als Buccheroni noch in meiner Metzgerei damals einen Samstagdienst von 4 Stunden von, weiß ich nicht, 5 bis 9 oder 6 bis 10 absolvieren. Ja, da kam der Alex mich in St. Augustin bei der Metzgerei Hilscher in der Produktion auf dem Hof abholen mit seinem kleinen Auto. Also er hatte sich das damals geliehen, so ein kleines, also so ein Corvette.
Eine Ludenpeitsche.
Genau, um dann eben schnell nach Bremen zu gelangen und vor allem dann schnell wieder zurück, ne? Weil er musste ja noch arbeiten. Ja, und dann haben wir das Spiel schön absolviert, schnell geduscht und ins Auto und dann so wie die Prinzen am Mannschaftsbus vorbei nochmal majestätisch gewunken. So, und alle so, ja, ab, ihr Arschlöcher. Und brumm, brumm, brumm auf die Autobahn und nach einem Kilometer oder zwei stupst der Alex mich an und zeigt auf die damals doch noch außergewöhnliche Digitalanzeige. Die stand dann auf 0. Das heißt, der Stefan war da schon tot und rollte noch. Wir haben es Gott sei Dank bis auf einem Rastplatz geschafft. Der rollte dann
raus. Und der Überholspur. Wir waren ja eigentlich bei Vollgas unterwegs.
Wir waren gut unterwegs, aber dann nicht mehr. So, das war dann eben.
Von Macht 3 auf 0, ja.
Genau. Das war dann eben um 6, vielleicht 7 Uhr. Oh, und ich halte mich jetzt kurz. Wir standen ziemlich lange da. ADAC war ja gewohnt schnell dann vor Ort, nach 4 Stunden oder so. Dann musste der abgeschleppt werden in eine Werkstatt. Dauerte nochmal 2 Stunden. Auf jeden Fall hatten wir dann die letzte Bahn Richtung Köln verpasst und mussten dann noch ein bisschen warten und sind dann, glaube ich, um 4 Uhr morgens in Köln dann endlich mal wieder angekommen. Ich weiß, der Mannschaftsbus war dann mehr oder weniger komplett auf der Geburtstagsparty vom Stefan Teichmeier und war da schon wieder komplett weg und zu Hause, da kamen wir erst an. Also so viel zum Thema, hoffentlich etwas früher als Mittag.
Rein in Flammen war auch schon abgebaut inzwischen. Ja.
Genau, ne? Und das Allerschlimmste auf diesem Parkplatz war, die Mücken, wir haben das Dach auch nicht mehr zugekriegt, die Mücken, wir sind zerschossen worden da auf diesem Parkplatz. Und wir hatten nichts zu trinken mehr. Und
wir hatten nichts.
Diesen scheiß Parkplatz am Arsch der Welt und nichts ging. Und die Mücken. Das war das Böse.
Ach, ja.
Das Allerbeste, als ich Fragen abgegeben habe bei dieser Vermietung, sagten die noch, naja, aber sie haben den Reifen doch hier gewechselt. Ich hätte den Reifen irgendwie falsch rum aufgezogen. Ich sage immer, habt ihr einen Knall? Ich habe ein Problem mit der Elektronik gehabt und nicht mit dem Reifen.
Ja, es war eine tolle Reise. Ja, so viel dazu.
Hat sich gelohnt.
Ja. Ich wollte mal kurz zurückkommen, Alex. Du hast erwähnt, BMW machst du jetzt und vorher warst du dann auch für Suzuki, glaube ich, dann viele Jahre unterwegs. Du bist auch selber mal so ein bisschen Rennen gefahren, ne? Oder?
Ja, so. Ich bin also internationale deutsche Meisterschaften gefahren und Endurance-WM-Läufe. Also Endurance-WM im Rahmen eben der 24-Stunden-WM-Läufe.
Hey, das Leben auch. Tatsächlich. Mhm. Wann war das? Das war dann nach dem Knie, oder?
Das war nach dem Knie. Also Motorradfahren habe ich ja erst mit 35 so richtig mit der Rennerei angefangen. Da habe ich ja damals mir eine Ducati gekauft, mit 1916. Und habe die ersten Trainings, nachdem ich dann irgendwie mich immer in der Eifel gesehen habe, mit zwei Freunden von mir, wie die Bescheuerten da rumfahren und eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung, was die Geschwindigkeiten angeht. Sagte irgendwann ein Freund von mir, komm Alex, wir gehen auf die Nordschleife. Sag ich, oh geil. Ja, da gibt es ein Fahrradtraining. Habe ich gesagt, okay, Fahrradtraining, cool. Dann bin ich auch Jahreskartenfahrer auf der Nordschleife gewesen nachher. Habt ihr auch 8 Minuten, ist ja nicht verkehrt mit dem Motorrad, einmal eine Runde Nordschleife. Oh. Und bin dann zufällig eben zum 24-Stunden-WM-Lauf gekommen nach Oschersleben. Das war direkt nach dem Container. Da stand ich bei mir auf der Königswinterer Straße vor der Ampel. Und da hielt so eine S-Klasse an und dann ging das Fenster runter. Da sagte einer, ja, aber Alex, du bist doch der Alex. Sag ich, ja. Hast du Bock, 24 Stunden zu fahren? Ich sage, wie 24 Stunden, was denn? Motorradrennen, sage ich, Bock, ja, aber wie kommst du jetzt auf mich? Also ich war das Einzige, was ich zu der Zeit noch gemacht habe, war Langstrecken, Deutsche Meisterschaft. Und WM, Langstrecke, oje, oje. Aber man muss ja alles mal gemacht haben. Aber ich sage, klar mache ich das. Und das Harte bei der Nummer war, das wird auch eine Geschichte, die ich nie vergessen werde, ich hatte einen Dreh, also in Köln, ne, abends. Und dieses Wochenende beginnt ja eigentlich in Oschersleben, was ja eine ganze Ecke weg ist von Köln, beginnt ja eigentlich damit, dass die sagen, ey, du hast Zeitentraining und da gibt es eben 4 Fahrer, die pro Team dastehen und du musst deinen Cut erreichen erstmal. Du musst also die richtige Geschwindigkeit finden, um überhaupt teilnehmen zu können. Du musst auch unter den Top 3 von den 4 sein. Und das ist natürlich echt eine Hausnummer. Ja, und ich wusste ja gar nicht, wer so die Teamkollegen sind, weil das war ja eine ganz andere Sphäre. Und habe gesagt, okay, komm, ich mache es trotzdem. Da habe ich meine Plattenfirma gefragt, weil ich gesagt habe, ich habe diesen Termin in Oschersleben, habe aber am gleichen Tag eben abends noch den Dreh. Habe morgens in Vorbereitung für den Dreh. Wie können wir das machen? Ja, wir besorgen den Heli. Ach, sag ich. Ach, cool, mache ich. Super, oh, danke.
Okay.
Egal. Also ich bekam den Text für meine Moderation. Der Heli landete direkt am Studio. Ich stieg in diesen Heli ein. Meine Klamotten waren alle schon da zum Fahren. Bin dann nach Oschersleben geflogen und es fing an zu regnen wie Sau. Und der Pilot, der war noch ein ehemaliger Veteran. Ne? Also der ist auch früher in Vietnam geflogen. Okay, also mir ging der Arsch auf Grundeis, muss ich ehrlich sagen. Und erstmal der Text. Also ich kann gerne Texte lernen. Ja? Und dann fielen da Worte wie Wille Wallo. Damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ich war Hausmusik-Fan und nicht irgendwie Wille Wallo. Ich dachte, die verarschen mich, das versteckte Kamera. Und ich konnte keinen von diesen Acts, die ich daher dann vorstellen sollte, ja, vor laufender Kamera, identifizieren. Kannte ich keinen. Ja. Also das war für mich so Kuschelrock, das war so gar nichts. Ja. Das war ja die Sendung irgendwie Kuschelrock oder was weiß ich was. Auf jeden Fall landen wir in Oschersleben und es schifft, es regnet wie aus Eimern. Ich so, boah, ey, ich bin noch nie im Regen auf dem Motorrad rennen gefahren. Ja. Mhm. Was machst du jetzt? Zu meinem Teamchef gegangen, meine Klamotten angezogen, habe ich ihm gesagt, was muss ich jetzt machen? Ich bin noch nie im Regen gefahren. Oschersleben, die Strecke kannte ich, aber da hat er mir so ein paar Tipps gegeben.
Zieh Schwimmflügel an, Junge.
Genau, worauf ich zu achten habe. Und sagte, ich sage, Regenreifen? Ja, ja, klar, Regenreifen kannst du fahren wie mit trockenen Reifen. Wie schnell fährst du hier? Normalerweise habe ich meine Zeit genannt, sagte, mach genau das, als wäre es trocken. Also ich 3 Runden gefahren, in der 4. Runde ging mir dieses Pad vom Sitz weg. Also rutschte dann ab in der Hotelkurve. Dann bin ich reingefahren zu meinem Team und sage ich, wie sieht's aus hier, das Pad ist locker. Ja, du bist 5 Sekunden schneller als Jerzenbeck. Und Jerzenbeck war damals Nummer 2 in der EM. Ja, also war ich, ja, sage ich, muss ich jetzt nochmal fahren? Sagt er, nee, du musst heute Nacht wieder fahren. Du kannst jetzt wieder zurückfliegen. Okay, alles klar, bin ich wieder in mein Ding, hatte meinen Startplatz, ja, war also auch schnell genug für die WM dann, also in diesem Rahmen. Nicht wie die Supercracks, die haben dann, was weiß ich, mir 3-4 Sekunden abgenommen. Aber eine Endurance-WM ist ja was ganz anderes. Da kommt es ja darauf an, dass du konstant deine Geschwindigkeit fährst, ohne das Ding wegzupfeffern. Ne? Das ist das Wichtige. Du kannst ruhig 1 Sekunde langsamer fahren, aber am Ende kommt es einfach auf die Konstanz an. Also ich wieder zurückgeflogen. Da habe ich diesem Piloten gesagt, ey, gib mal richtig Gas. Ich bin
wegen Wille Walle.
Ja. Da flog der da über diesen Osten, Da habe ich gedacht, ey, Wahnsinn, ey. Da hast du halt richtig dieses Ding krachen lassen. Da kam ich dann eben bei dieser Moderation ab, habe die Moderation durchgezogen, Wille Wallo. Bin dann abends wieder zurückgeflogen worden, hatte Nachttraining. Dann ausschlaggebend, dann bin ich auch da geblieben. Aber da haben die meisten Leute, da saßen dann die deutschen Meister der Supersport und bei mir war im Team auch einer dabei, der fuhr immer ganz vorne in der deutschen, internationalen deutschen Meisterschaft mit. So ein Bruchpilot, aber eigentlich auch meistens, der hat es auch geschafft, dann bei der Veranstaltung das Moped zweimal hinzuwerfen. Also es war alles umsonst. Ja. Also wir kamen zwar an am Ende, aber eben mit Schrott. Aber es war eben ein super Erlebnis auch.
Ja, Mensch, Alex, halt, du hast ja schon so viele Talente gehabt, halt, ne? Also hast ja auch einen Nummer-1-Hit, glaube ich, gehabt, wo du gerade von Plattenfirma sprachst, ne? Ich will
Ja.
ja dich, ich erinnere mich noch, halt, ne?
Das war echt Nummer 1? Das ist ja
Das
krass.
war ewig Nummer 1 und Gold war das. Das war
Gold,
Nummer
ah,
2,
okay.
als es in den Pre-Charts war und Nummer 3 dann in den Charts, aber wurde 250.000 Mal verkauft. Und ich habe zwei Goldalben noch zu Hause, also
Geil! Hey. Ich
Ja,
meine,
was.
die Stimme kann sich ja sehen lassen, also sehen lassen, nicht hören lassen, aber.
Ja, wie ist der Film nochmal? Film warst du auch noch? Wie ist der Film
Ja, ich
nochmal?
habe drei
Die
amerikanische Produktionen und eine deutsche gehabt. Interceptors, Pythons und
Python, daran kann ich mich erinnern, ja. Python, ja, genau.
Hypersonic.
Hypersonic. Die sind jetzt auf dem Giftschrank gelandet, oder?
Nee, nee,
Ja.
nee, nee, nee. Die habe ich zu Hause und ich hatte mal einen Kollegen, wie heißt der? Mann, shit. Der war in Thailand zum Thai-Boxen und war da im Hotel. Und dann rief er irgendwann mitten in der Nacht bei mir an und sagte: Ey, Alex,
Van Damme.
davon wusste ich ja gar nichts. Ich sage: Was meinst du denn jetzt? Ich habe hier Pay-TV und da kommt dann irgendwie der Vorspann. Und da plötzlich Alex Jolik, als ich so am Durchseppen war.
Hoch.
Na und? Ja, wusste ich nichts. Hast du den gedreht? Sag ich: Ja, klar, sonst wäre ich ja nicht im Vorspann. Dann hat sich das Ding da angeguckt, ist weltweit verkauft worden, war super, war geil.
Wahnsinn. Ja, viele, viele Talente. Ja, eigentlich fällt mir direkt ein, irgendwie müssen wir die Jets ja für dich auch nochmal hier zu Kohle machen. Kannst du den, du machst jetzt gerade Kunst, ne? Kannst du den Butch nicht mal nackt malen, irgendwie so als das Dreibein oder so und wir versteigern das für die Jets oder so? Oder?
Ja, das wäre doch eine gute Idee. Ja, ist klar.
Arbeitstitel Dreibein oder so oder Spargelstange XXL, also da kannst du dir irgendwas ausdenken, Alex halt. Und,
Ja, ich glaube, da finden wir noch andere Sachen, Udo, ja. Also jetzt wirklich. Ja, Alex, wie oft bist du noch in Deutschland? Jetzt im Moment gar nicht, so Fliegerei ist ja nicht so,
Auch,
also
also ich
immer
war jetzt
mindestens
einmal da
alle.
zum Impfen.
Ja.
Oh, hier, der Rudolf schon ab.
Ja, Udo, ja, der geht schon mal zwischendurch, ne, wenn er schwächelt. Ah, da ist er wieder.
Ja, nee, also ich war einmal zum Impfen, dann hatte ich noch einen anderen Termin in Deutschland, aber ich muss sagen, hier auf der Insel ist das wunderbar. Und ich muss jetzt im Moment nicht nach Deutschland, weil immer, wenn ich in Deutschland bin, merke ich, dass leider die Lebensqualität schon ein bisschen nachlässt. So lieb ich mein Land habe, ich muss sagen, hier geht es mir definitiv besser.
Das ist wunderbar so, ja. Nee, ich dachte, dass du eben so einmal im Jahr, zweimal im Jahr auf jeden Fall, keine Ahnung,
Nein, ich
gerne
habe
mal dahin
jetzt,
oder beruflich eben musst
ja, beruflich muss ich definitiv
und
auch, logischerweise.
ja.
Nur eben der Pandemie zu Schulde kommt, ist das einfach so, dass im Moment wenig im sozialen Leben geschieht in Deutschland, logischerweise. Und auch was die Jobs angeht, ist das alles ein bisschen schwieriger. Ich habe da jetzt ein paar Aufträge auch mit BMW Motorrad, die da auf mich zukommen, wo ich dann das Land auch wieder besuchen werde. Und ich mich auch freue. Und ich freue mich auch immer wieder, Freunde zu treffen in Deutschland.
Ich glaube auch, wir haben immer noch nicht alles angesprochen, was Alex in seinem Leben gemacht hat. Unter anderem habe ich den auch schon Motorrad in seiner Almhütte besucht im Allgäu, ne? Also, ihr habt hier wirklich einen kleinen Ausschnitt von Alex bekommen.
Ja, stimmt, ein Jahr Bodenseehütte.
Richtig.
Ach genau, da hast du ein Hotel, ne? Irgendwie sowas hast du
Ja.
wie ein Hotel.
Wo übrigens meine damalige Harley kaputt gegangen ist und der Alex mir netterweise seine Ach, was war das nochmal, Alex? Unser Muscle Bike hast du mit überlassen von Suzuki,
M1800.
die nicht B1, wie hieß das Ding denn?
Ah, Biking.
Ja, Biking, die Biking war das.
Meine Biking, ja.
Das war auch ein ziemlicher Flug für einen Harley-Fahrer, nachdem ich von der Harley auf eine Biking umgestiegen bin und auf der Landstraße mal dran gerissen habe. Die hatte doch so einen Muschi-Modus, wo man irgendwie auf. Da hat man die
Ja.
dann, da hatte sie noch 100 PS und offen hatte sie irgendwie 185, habe ich richtig im Kopf, irgendwie
Ja,
sowas.
190, ja, 187, glaube ich sogar oder sowas, knapp drüber, je nach Einstellung. Also ja, konntest den Regenmodus einstellen.
Ganz
Den hast
genau.
du.
Ich bin dann erstmal letztlich im Regenmodus losgefahren, das hat sie mir schön erklärt und dann bin ich dir entdrosselt gefahren. Ich habe gedacht, ich hebe ab halt. Ja.
Ja, war schon, das ist schon ein Power-Ding. Also
Ja.
das gehört, ja, das war für ein Naked Bike, da musstest du dich schon schwer festhalten, wenn du auf der Autobahn mit Vollgas gefahren bist.
Ja, die Landstraße wurde immer enger, als ich da Gas. Ich habe das auf der Landstraße ausprobiert und habe auf der Landstraße Vollgas gegeben und das war nachher wie ein Strich, habe ich gedacht. Das wurde immer enger. Ich habe auch nicht getraut, mich komplett auszufahren auf der Landstraße. Habe ich nicht.
Nee, das kannst du auch vergessen, weil das
Da
Ding,
ging der Kackstift halt, ja.
das kannst du auch, das ist ganz, ganz schlecht. Also wenn du da keine Erfahrung mit hast und mit dem Ofen dann richtig Vollgas geben willst, dann auf der Landstraße.
Nee, habe ich dann auch nicht hingekriegt, Alter. Ja, Alex, das war jetzt so ein Ausblick, halt. Was machst du denn jetzt? Achso, haben wir ja schon drüber gesprochen. Jetzt machst du Kunst halt und lebst auf Malotze halt, ja.
Ja, nee, ich kann mich schön meiner Künste widmen.
Gibt's ein Football-Team auf Malle? Gibt's da auch sowas?
Ja, aber es ist wohl nicht im Trainingsmodus im Moment. Es gibt wohl eins, ja.
Ja gut, haben wir ja alle das Problem im Moment, ne? Da harren wir der Dinge, die da kommen. Udo, ich habe gerade mal schnell nachgeguckt, ne? Wir sind ja beide auf Instagram, du und ich, ne? Aber du nur nebenbei und du ja auch nicht beruflich, aber wir haben, glaube ich, fast 500 Follower zusammen, ne?
Ach,
Ich habe
tatsächlich, okay.
mal, ja, hör mal, wir sind ja jetzt berühmt, oder?
Wir sind schon Promis halt,
Man
ja.
muss ja wirklich sagen, wir sind schon berühmt. Alex, du hast, glaube ich, 71.000 oder sowas. Kann das sein? Ja, das ist
Ja.
also unvergleichbar mehr. Ja, wir gehen davon aus, dass du natürlich heute Abend oder morgen spätestens unheimliche Werbung machst für unseren Podcast. Dann schnellen wir vielleicht mal von 200 Zuhörern auf
Und
20.000.
Alex hat dann vielleicht zwei Follower mehr nach unserem Podcast.
Ja, genau.
Ja, aber die Werbung müssen wir dann machen, wenn es soweit ist, ne?
Ja, es ist so, Alex, das wirst du dann erklären wir dir kurz oder allen Hörern. Wir schneiden hier nichts, ja. Es wird also so ausgestrahlt, wie wir das hier einfach so verzelle. So, der Udo setzt sich nach Beendigung unseres kleinen Talks in Kürze dran und macht irgendwelche technischen Klimmzüge. Udo, ich weiß gar nicht, was machst du da eigentlich? Du
Ich
lädst
schneide
hoch,
eigentlich
ja,
nur noch
aber.
und ich schneide eigentlich nur noch unseren Trailer da rein, also unsere Anfangs- und Endmucke
Ja, die ich immer noch sehr gut finde.
und konvertiere da irgendwelche Dateiformate hin und her, weil das Programm will das, das Programm will das. Das dauert immer so eine Dreiviertelstunde
Ja.
und dann geht's auch online. Also in einer guten Stunde, Alex, nachdem wir fertig sind, geht's dann auf Spotify auch online.
Okay.
So
Und
aktuell sind wir.
der Udo als alter Gartenbauer kriegt das hin, ja.
Äh,
Auf jeden
ta
Fall, ja.
tatsächlich für alte Männer mit grauen Bärten, das hat mich viele Haare gekostet. Aber ich habe ja genug Haare,
Das
kann ich ja,
glaube ich ja nicht. Mich nicht.
das hinzukriegen halt. Aber es klappt so langsam halt, ja.
Nee,
Ja.
das ist gut, da bin ich stolz auf dich, Junge.
Und ich erst einmal.
Ja, Udo, wir kommen langsam zur heißen Treppe. Alex, das ist so ein Begriff, den der Udo hat ja mal bei mir gearbeitet in der Metzgerei in der Sternstraße in Bonn.
Nur
Das
die
haben wir
stille
in einer
Treppe.
der ersten Folgen. Bitte?
Ich kenne nur die stille Treppe.
Nee, 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 das ist die heiße Treppe. Das hatten
Und
wir
die
in einer
Eselsmütze
ersten
meinst du,
Folge
Alex?
erklärt. Da wurde die Treppe zum Keller gereinigt mit heißem Wasser und deswegen rief dann der Eimer ausschüttende Metzger von oben: Vorsicht, heiße Treppe. Das haben wir dann eben immer kurz vor Schluss gemacht. Deswegen in diesem Podcast kommen wir jetzt langsam zur heißen Treppe. Das heißt, wir sind in den letzten Minuten und ja, Udo, hast du noch was? Sonst
Ja, wie immer.
überlassen
Ich
wir.
bedanke mich nochmal für die Zuschriften hier zu unserem Podcast. Ne? Falls ihr Kritik habt, wie immer an Sebastian Schubel schicken halt und nicht an uns, da habe ich keinen Bock drauf. Falls ihr das alles ganz gut fand, lustig fandet halt, dann schreibt uns unter podcast@trostorf-jetz.de. Oder wenn ihr zum Beispiel Anregungen habt, wen sollen wir uns als nächstes vornehmen, wen wollt ihr gerne hören? Oder vielleicht wollt ihr auch selber mitmachen. Schreibt uns das hin.
Ja. Udo, wen haben wir nächste Woche? Weißt du es noch? Wir haben ein bisschen getauscht und gemacht und getan,
Wir haben
aber.
jetzt so viel hin und her geschoben, weil der Alex zwischen Golf und was weiß ich hin und her gerissen war und
Und.
du in Urlaub fährst und
Ja, alles
überhaupt,
flüssig.
dass wir nächste Woche, ich glaube, den Brocki haben, stimmt das? Ich glaube
Genau,
ja.
ja. Wir haben nächste Woche den Andreas Brock, langjähriger Offensive-Line-Coach und Offensive-Line-Spieler.
Koryphäe, sage ich hier. Koryphäe,
Eine
Trainer
Koryphäe,
Koryphäe.
genau, wie der Gartenspezialist sagt, Koryphäe. Ich habe auch einen Garten, so
Nicht
Koryphäe.
Konifere, du
So.
Hanswurste.
Entschuldigung, da bin ich jetzt nicht so vom Fach. Aber. Übrigens, meine Terrasse ist fertig, Udo. Auch ohne deine Hilfe habe ich es hingekriegt, meine Gartenterrasse, auf die ich jetzt hier aus dem Aufnahmestudio von oben drauf blicke. Ich bin stolz auf mich. Immer noch nicht sind wir zusammengekommen in deiner Außenküche. Da müssen wir wirklich mal was ins Auge fassen.
Auf jeden Fall, da gibt es ja noch einen schon Termin, den wir mal festmachen müssen für unsere Hall of Fame-Besprechung. Wenn
Ja,
wir denn in
den
diesem Jahr
kommt.
in die Hall of Fame, und da habe ich mich angeboten, das hieß ja in meinem Tütütüt-Tempel aufzunehmen halt. Und
Ja.
dass wir es da machen, ja, die ganzen Termine, Termine, Termine.
Ja.
Ja,
Und
Alex, hast du
aktuell.
noch. Ja,
Nein,
bitte
nein,
noch.
du.
Ja.
Du sagst.
Alex,
Ja.
kommt dem Ende zu. Hast du noch famous last words? Hast du noch was, was du loswerden willst? Eine Anekdote? Oder willst du jemanden grüßen? Oder
Also
dein
ich werde
Bruder?
alle
Oder
grüßen. Alle Jungs und Mädels, habt ihr eigentlich mittlerweile eine Mädchenmannschaft wieder?
Mädchenmannschaft haben wir nicht. Bei mir, bei der U10 und bei der U13 dürfen Mädchen mittrainieren. Ich habe tatsächlich in der U13 die Shannon und in der U10 die Shatana. Also immerhin haben wir zwei Mädels, die immer aktiv Football spielen bei den Jets, ja. Aber das geht nur bis zur einschließlich U13. Bei der U16 dürfen die nicht mehr mitmachen. Das sind ja keine Gemischtüren. So ein Frauenteam wird es, ich glaube, das kann ich einfach mal so sagen, glaube ich, ein Frauenteam wird es auf absehbare Zeit nicht geben bei den Jets, nein.
Also ich bin den Jets ja immer treu geblieben, auch wenn Olaf Hampel mich mal abwerben wollte zu den Panthers.
Ach, tatsächlich.
Ja. Der wollte mich abwerben. Da habe ich gesagt, Olaf, das kannst du mal ganz schön knicken, weil ich fühle mich bei den Jets so wohl. Und was soll ich bei den Panthers? Weil da gibt es ja einen Typen, der auf meiner Position spielt und der spielt so genial. Also der wollte mich auch irgendwie in die Nationalmannschaft da reinquetschen. Habe ich gesagt, der spielt so geil, da brauche ich gar nicht anzutreten. Ja, weil der so hammert, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber war auch der Free Safety bei den Panthers und auch in der Nationalmannschaft, habe ich gesagt, knick das mal und ich fahre noch nicht 7 Tage die Woche nach Düsseldorf. Ich fühle mich hier in Troisdorf mega wohl. Also knick das mal schön. Und deshalb an alle Jets, bleibt in dem Laden, ist der geilste Verein überhaupt. Und ihr werdet genauso in meinem Alter irgendwann mal erzählen, wie geil die Zeit war.
Schöne letzte Worte, ja, so ist
Die
es
hatten
so.
wir.
Ja, die hatten wir definitiv. Es war so eine geile Zeit. Und was wir da gelacht haben, wie wir die Hucke voll gekriegt haben. Und wir auch dann, das Geilste war doch in Crocodiles. Wisst ihr noch, als wir gegen die Crocodiles in der Halbzeit geführt haben, der Jan Stecker, das war noch eine Anekdote, die ganz geil war. Jan Stecker, dem habe ich den Ball vor der Nase weggenommen, habe ihn natürlich wieder provoziert, also ein Interception gemacht. Wir führten bis zur Halbzeit. Da hat er mich angespuckt, flog vom Platz und ist dann vom Platz geflogen und wir hatten dann die Halbzeit und da war so ein aufgeblasenes Krokodil, als wir alle
Das war geil. Ja, dein
haben wir dann noch alle auf die Krokodil geschmissen und haben dann nur noch gelacht, als die Crocs an uns vorbeigegangen sind und hinter uns lagen und der Jan vom Platz geflogen war. Und Jan habe ich irgendwann mal Jahre später nochmal getroffen in der Business Class von Kapstadt nach Frankfurt. Dann denke ich, ey, den kennst du doch da vorne, ne? Also mittlerweile ein bisschen fülliger geworden.
Ach, ist aber eigentlich gute Form. Aber nun gut, ja.
Da war er nicht so. Also da war er so ein bisschen fülliger. Du hast so hinten den Kopf so seitlich gesehen, dachte ich, da gehe ich jetzt mal hin. Und da habe ich mir den verarscht. Wie früher ja auch. Ja, was dachte, da kam der gerade von irgendeinem Auto, ich glaube, da war ein Porsche-Test oder eine Pressevorführung in Kapstadt. Und da waren natürlich die Presseleute damals alle eingeladen und da war der, glaube ich, noch für irgendeinen Sender unterwegs. Und da haben wir uns dann wieder getroffen und gut gelacht. Aber diesen Tag bei den Crocs werde ich nie vergessen, wo der Jan mir ins Gesicht gespuckt hat und vom Platz flog und wir nochmal 15 Yards kassiert, also gegen die kassiert.
Du, das Krokodil war tatsächlich übrigens damals meins. Und mit ein bisschen Glück kannst du das bei dir in der Nähe finden. Das habe ich mich damals danach mit auf den Formentera-Urlaub genommen.
Ach, du meinst, das spielt hier schon mal um die Ecke irgendwann.
Und das ist tatsächlich dann da gesunken, weil irgendeine eifersüchtige Alte eines Ex-Freundes das zerstochen hat. Halt. Das ist also tatsächlich vor Formi untergegangen. Halt. Also, das ist nicht weit weg von dir, Alex. Hör mal, geh mal tauchen da vor Formi, dann kannst du das noch besichtigen wahrscheinlich.
Ja, ich muss meine Tauchausrüstung noch.
Wie hieß denn
Guck ich mal.
Der Strand nochmal? Ich komme nicht auf den Namen. Das war, die Hütte war der Fermin, das war, glaube ich, Playa de Pujols oder irgendwie sowas auf Formi halt, ja. Ja, lustig halt,
Ja.
ne?
Wir kommen zum Ende, Alex.
Cool.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat uns
Herzlichen
sehr
Dank.
gefreut. Ja, und ja, hoffentlich können wir uns bald mal sehen. Wir haben ja im letzten Jahr, ist in der Tat schon ja fast 1,5 Jahre her, ne? Muss man sich mal vorstellen. Da haben wir uns mit den Veteranen getroffen, mit 30 alten Bonner Jets der ersten Jahre. Da warst du auch dabei. Und ja, wir hoffen, dass das bald mal wieder möglich sein wird, irgendwann im Herbst vielleicht irgendwie sowas, so ein Event zu machen, wo man vielleicht bei einem Freundschaftsspiel, wenn das denn soweit kommt, der ersten Mannschaft, dann vielleicht noch so ein kleines Event macht und so weiter. Ja,
Ja.
wäre auch dann schön, wenn du die Zeit findest oder gerade mal ein Flieger geht. Ja, Udo, wolltest du noch was sagen? Dann
Ja,
nochmal
ich fände immer
Alex.
noch sehr schön, wenn der Alex dich nackt malen würde halt. Ich glaube, wir verscheuern das Bild nicht. Wir hängen das im Vereinsheim auf. Einen echten Jolik mit einem echten nackten
Mit
Butsch.
einem
Also,
echten Butsch.
das wäre doch, glaube ich, eine tolle Sache halt.
Wir halten daran fest.
Ich überleg mal, wie es war damals in der Dusche. War mal ganz
Ja,
kurz.
das war schon was. Genau.
Da wurde immer draufgetreten, bis Alex, weil der immer so hart gegen das Knie geschlagen ist. Also, will das nicht weiter
Ja.
ausführen, also, sonst kriegen ja
Genau.
dem weiblichen Zuschauer Angst halt.
Ja, genau.
Ja, das war's für diese Woche. Die dreiste Treppe ist schon passiert. Butsch, du möchtest immer noch was sagen? Willst du noch was sagen? Oder machen wir
Nee,
Schluss?
heute nicht. Heute nicht. Es war schön. Es war schön.
Vielen Dank. Matet Jod, schwenkt der Hut, knallt der Butz fort. Bis nächste Woche.
Und tschüss.
Bleibt wie.